Und gestern kriegst du einen Dusch, wirst du nicht Wasser saufen. Erst ein Glas Mineral und dann ein Viertel Wein.
Herzlich willkommen zur 46. Folge Wein für Wein. Mein Name ist Kedi.
Und mein Name ist Michael.
Wir sind zwei WeinliebhaberInnen. Und jede Woche verkostet man einen Wein. Und der eine weiß nie, was die andere mitbringt, beziehungsweise auch umgekehrt. Michi, weißt du noch, welchen Wein wir letzte Woche verkostet haben?
Selbstverständlich. Und zwar waren wir beim Weingut Neumeister im Vulkanland Steiermark mit dem Sauvignon Blanc Moorfeitel.
Genau.
Und haben ein bisschen gelernt, wie das eigentlich war in der Steiermark, so wie sich die Rebfläche verändert hat. Und haben einen sehr, sehr schönen Wein, der sehr terroir geprägt, nach genau dem Gedanken, wie es haben will, der liebe Christoph Neumeister ist und uns sehr gut getaugt hat.
Genau, wunderbar zusammengefasst. Und jetzt bin ich wieder dran und kann mir da gleich zwei Weine anschauen.
Richtig.
Dieses Mal.
Du kannst dir gleich zwei Weine anschauen, dieses Mal richtig, weil wir eine Empfehlung bekommen haben vom lieben Gerd.
Der Gerd!
Der liebe Gerd hat auch mir etwas geschickt,
wunderbar.
Schon länger her. Also es war, hab nachschauen müssen heute vorher, wann das war. Tatsächlich zu Weihnachten, also wir sind schon ein bisschen im Verzug. Aber ich habe das zusammengebastelt, was er da gerne gehabt hätte und das werden wir uns jetzt anschauen. Es sind zwei Weine und du wirst dir die zwei Weine jetzt einmal anschauen.
Sehr spannend.
Und dann werden wir schauen, was wir für eine Geschichte erzählen.
Ich glaube, wir müssen den Gerd fast als Co-Host erwähnen mittlerweile.
Sehr gut, ja.
Sehr
aber
gut.
Schau das einmal an.
Gut. Also, ich habe hier zwei große Burgundergläser vor mir stehen.
Ja.
Bei der ordentlich gefühlt. Danke, Michi, du meinst es halt gut mit mir.
Ja, sicher, damit du was zum Verkosten auch hast.
Wunderbar, ich fange mal bei eins an. Ich hoffe, das ist in Ordnung und gewünscht.
Fang bei eins an.
Sehr gut. Also, wir haben ein sehr schönes Rubinrot, wir haben so ganz leichte violette Anklänge,
yes.
Was man sagt, dass er jetzt kein altes Ding ist wahrscheinlich.
Richtig.
Und auch kein Nebbiolo. Also, ich schließe ein Nebbiolo aus.
Passt.
So weit komme ich schon
mal. Ist für mich in Ordnung soweit.
So, dann schauen wir uns noch die Viskosität an von diesem wunderbaren Ding. Okay, also was hier fließt, das fließt sehr dicht. Und es fließt auch sehr langsam. Das heißt, wir sind hier definitiv bei einer höheren Viskosität.
Yes.
Sehr gut. Ja. Es schaut im Übrigen auch relativ klar aus. Also blank. Nicht klar. Darf ich nicht klar sagen dazu.
Richtig.
Aber blank ist er. Dann rühre ich mal rein. Es kommt mir auch von außen schon einiges entgegen, muss ich dazu sagen.
Ist das so?
Ja, da ist viel los. Sehr intensiv. Sehr expressiv die Nase. Ganz, also generell kommen mir ganz viele Beeren entgegen. Ganz
yes.
Spannend, weil auch fast so ein bisschen, also nicht ganz das, was ich erwartet hätte, sagen wir mal so. Jetzt vom allerersten reinriechen.
Bin jetzt gespannt.
Ganz schokoladig nämlich
auch. Ja, stimme ich da vollkommen zu.
So richtig schoki, ganz spannend. Also wie wenn du so Schokolade isst mit getrockneten Beeren. Ich weiß nicht, ob du das jemals tust, aber ich tue das manchmal.
Nein, ich tue das natürlich nicht, aber ich weiß zumindest, was du meinst, geruchlich. Ja.
Ja, ganz genau. Also wenn du Waldbeeren trocknest, in eine Schoki reinschmeißt und isst.
Alles gut.
Genau so ist das. Fast so ein bisschen auch so, Obstlikör-Anklänge tatsächlich. Also nicht Obst, sondern so wenn es dann Brombeerlikör zum Beispiel hast.
Also du bist bei Brombeer aber ein bisschen mehr in Richtung eingelegt, oder wie darf ich das verstehen?
Ja, ganz genau. Also wirklich diesen klassischen Ton, den du kriegst, wenn du Likör hast, dieses schon, du hast schon Süße in der Nase. Du hast das nicht, also es ist nicht Marmelade, wobei Marmelade geht es ja aus für mich. Alles in die Richtung, also nicht unbedingt also frische Frucht.
Aber ich verstehe, was du meinst. Ja.
Genau, also man hat ja auch so frische Frucht, jetzt nicht unbedingt, sondern eher schon so ein bisschen in verarbeiteter Form. Also alles sehr einladend für mich persönlich als Liebhaberin von süßen Sachen.
Und ich bin bei dir, was natürlich die Frucht betrifft. Ne? Wir sind da komplett bärig.
Ja, genau. Schon eine wirklich Brombeere.
Ich bin bei der Brombeere selber auch sehr, sehr stark. Bin ich voll bei dir. Ich meine, das ist, glaube ich, kann man viele Beeren auch eininterpretieren, aber ich bin auch sehr stark in der Brombeere.
Genau. Und wie schon gesagt, also im Normalfall habe ich das Schokoladige eher am Gaumen, ne? Das gepaart mit der Tanninstruktur und so weiter. Aber hier habe ich das Gefühl, dass so ein bisschen in der Nase tatsächlich.
Ja, voll. Also das ist ein bisschen, ich finde das also ein bisschen ledrig, schokoladig in der Nase. Ja.
Ja, Leder passt mir gut auch nicht. Also. Das sind die klassischen Töne für so einen Rotwein. So.
Und dann hast du halt natürlich Würze.
Ja, würzig ist es auch ordentlich. Das kommt eher so ein bisschen hinten nach. Ich finde auch, dass die Beerentöne tatsächlich so ganz vorne liegen.
Ja.
Und ich glaube, Würze wird dann am Gaumen vielleicht dann ein bisschen stärker kommen. Würztechnisch sind wir nicht bei irgendwas Grünem, sondern wirklich so getrocknete Kräuter.
Ja.
So. Und ein bisschen pfeffrig fast.
Ja, ja, ich wollte gerade sagen, ich bin auch eher bei so ein bisschen fast pfeffrig. Mhm. Ich habe gelesen in einer Verkostungsnotiz und deswegen habe ich das, ich hätte es so nicht zuordnen können, muss ich ehrlich sagen, aber ich finde, das trifft sehr, sehr gut. Ich habe das vorher noch einmal nachgerochen, um das zu kontrollieren. Kardamom.
Warte Sekunde. Ui, das passt sehr gut.
Das passt wirklich gut.
Man auf sowas da die ganze selber kommen.
Ja, ja, finde ich faszinierend. Auf sowas, ich selber war ich nicht, ich war in die Richtung so ein bisschen pfeffrig, aber das hat halt Kardamom auch so, dass das so ein bisschen eine pfeffrige Noten eben daherkommt. Mhm. Finde ich, trifft es wirklich, wirklich gut.
Absolut. Ja. Cool. Passt. Ich nehme mal einen Schluck.
Nimm einen Schluck.
Da ist viel los. Wir steigen ein, schon mit, für mich gefühlt, das allererste Gespür tatsächlich Säure. Ist schon ordentlich da. Die Gerbstoffstruktur.
Yes.
Auch ordentlich da.
Die möchte ich auch sehr früh.
Ganz genau. Und dann so hinten raus kommst einerseits eben zu, wie schon erwartet, zart Bitterschoki.
Yes.
Du kommst auch zu den Früchten.
Yes.
In dem Fall eher, wie schon gesagt, eher Richtung Marmelade als irgendwas anderes oder getrocknete Beeren oder sowas in der Richtung. In der Nase kommt es so ein bisschen nur fruchtiger daher, als es dann wirklich ist. Bleiben tut so ein bisschen diese Würze, die ich mit Holz assoziiere. Es bleibt dann nicht ewig lang, so eine Zeitl. Und wirklich so diese Kräuter plus dieses Pfeffrige habe ich dann am Schluss auch nochmal richtig.
Puh, also du hast diese Würze drinnen, genau. Und das, ich finde schon, Fruchtigkeit ist schon da. Also in der Nase, finde ich, erwartet man sich noch mehr,
genau.
Dass das noch mehr in diese übertriebene Fruchtigkeit teilweise geht.
Tut es aber nicht.
Tut es nicht, ja. Und das ist auch gut so, finde ich.
Ja, ich finde, du hast in der Nase fast so was Marzipanartiges. Also es ist nicht nussig-mandelig, sondern es ist wirklich fast so ein bisschen Marzipan. Weißt du, was wirklich erinnert, Michi?
Ja.
An Mangerie.
Ist auch nicht falsch, weil du hast eher dieses...
Du hast diese Schoki, diese Zartbittere. Du hast
dieses bärige,
dieses leicht-Likör-bärige, ja, ganz genau. Das passt mir da sehr gut rein.
Plus mit Kirsche halt geht sich das eh auch aus. Also das ist eh, ich finde, Kirsche ist da eh auch da.
Aber das
also
ist so diese Kombination, die ich wirklich habe. Weißt du,
voll.
Aber in der Nase jetzt hier. Ne? Am Gaumen ist es dann trotzdem immer anders.
Am Gaumen ist es anders, weil am Gaumen taugt mir auch das Mangerie nicht mehr. Muss ich ehrlich sagen. Also das ist was, mit dem kannst du mich eher jacken. Und da ist das Mangerie Gott sei Dank nicht da.
Ist schon. Also am Gaumen hast du wirklich ordentlich Struktur. Säure, wie schon gesagt, auch wirklich im Plusbereich. Kommt schon einiges daher. Das ist dann auch gleich einmal voll da. Wie schon gesagt, ewig bleiben tut es nicht. Aber insgesamt spannendes Ding. Coole Sache. Sollen wir den zweiten Wein probieren?
Bitte.
Ja, farblich sind wir da tatsächlich gar nicht so weit weg. Auch wieder Rubin, auch wieder so ein bisschen ins Violette rein. Aber bei der ersten.
Bisschen weniger, finde ich.
Genau, der erste ist Violette.
Mehr violette Reflexe, bin ich bei dir.
Und der erste ist fast ein bisschen dichter im Kern tatsächlich, wohingegen der zweite relativ gleichmäßig bleibt von der Farbe nach außen hin.
Ja.
Ich habe vom zweiten auch wirklich einen Haufen Wein im Glas.
Also, sorry.
Ich arbeite mal dran, okay?
Ja, ja.
Ah, und was wir da haben, ist, dass tatsächlich die Schlieren so ein bisschen. Erstens einmal schneller fließen und zweitens auch nicht ganz so dicht wie beim ersten. Was wir darauf schließen, ist, dass der ein bisschen leichter sein kann von der Struktur her. Schauen wir uns gleich mal an. Es kommt mir auch in der Nase gar nicht so viel entgegen wie beim ersten jetzt von heraus. Wobei, vielleicht ist das jetzt einfach, weil es der zweite Wein ist, den ich verkoste, ganz anders. Komplett. Also das sind zwei verschiedene Weinwelten, was wir da jetzt haben. Da haben wir überhaupt nichts Fruchtiges im ersten reinrachen. Überhaupt nicht. Sondern da habe ich ganz stark diese Note, die ich ganz gerne mal finde, und zwar diese Cola-Nuss-Note.
Ja, also für mich geht es eher in diese animalische Richtung, aber das geht eh in dieselbe Richtung. Aber ich finde, da ist drunter schon eine Fruchtnote.
Richtig, ja, drunter. Aber das Erste, was mir entgegenkommt, so richtig hart, ist dieses Cola-Nuss und animalisch passt mir auch sehr gut rein. Und wenn du es an dir vergisst, kommt dann langsam Frucht hervor.
Ja.
Aber das ist für mich wirklich, also diese Nuss, Cola-Nuss-Geschichte.
Es ist ordentlich in der Nase da, ja.
Und vor allem im Vergleich zum ersten, der sehr, sehr lieblich und beschwingt daherkommt, ist das jetzt ein kompletter Kontrast. Sehr gut. Gerd, du bist ein guter Mann, das taugt mir. Lustig, wenn ich dann so ein bisschen drunter komme, langsam aber sicher, geht es für mich fast so Richtung diese Haribo-Bären-Dinger. Weißt du, was ich meine? Diese Haribo-Waldbären-Geschichten. So in die Richtung.
Ja, gerne. Also Waldbeeren nehmen wir auf. Für mich ist noch ein anderer Ton von der Frucht her, der für mich da im ersten Moment noch stärker da ist. Aber es ist nicht so weit entfernt, muss man auch dazu sagen.
Okay. Was hast du denn?
Nein, ich bin da mehr bei der wirklich dunklen Kirschen. Hm. Also ich bin mehr Sauerkirsche-Wechsel in dem Fall.
Ja.
Aber nicht nur, also diese Waldbeergeschichte ist eher da.
Also wie schon gesagt, vor allem dieses spezifische Waldbeer-Haribo.
Ja.
Nicht unbedingt jetzt irgendwelche ganz frischen Beeren aus dem Wald, sondern dieses Waldbeer-Haribo ist relativ.
Nein, ganz frisch auch nicht, nein.
Sehr cool. Also der Kontrast ist wirklich ganz, ganz, ganz wild. Ganz spannend. Warte jetzt.
Was hast du sonst noch so in der Nase? Oder willst du noch mal vergleichen?
Kannst du ich würde tatsächlich ganz kurz mal. Aber das Witzige ist jetzt, kommt, also jetzt, wenn ich zwei so nebeneinander habe und abwechselnd reinrieche, jetzt kommt beim ersten tatsächlich dann auch diese Würze und vor allem dieses Pfeffer für mich raus.
Aber jetzt beim zweiten finde ich fast noch stärker. Mhm.
Das zweite hat ganz intensiv diese Würze und vor allem diese Pfeffernoten.
Ja, ich finde auch, das kitzelt richtig in der Nase.
Richtig hart. Ich bin gespannt, was man am Schluss erzählst über die zwei Dinge.
Naja, nachdem das
spannend
eine Sonderfolge ist, ein bisschen, werde ich da über eins der Dinge was erzählen.
Ach so.
Du darfst dann auswählen, welches.
Wirklich? Wow.
Wenn du mal eins benennen kannst, rebsortentechnisch, dann werden wir das nehmen.
Spannend.
Und wenn du mal beide benennen kannst, können wir auch beides machen. Dann wird es eine sehr, sehr lange Folge. Also ich glaube, die haben sich schon verdient, jeder eine eigene Folge. Mhm. Deswegen hätte ich es aufgeteilt und hätte einen heute gemacht und den nächsten dann bei der nächsten.
Mhm. Ich habe jetzt einmal einen Schluck genommen von Wein Nummer 2. Da habe ich sehr intensiv diese Holznote, dieses Vanillige. Ich habe ganz intensiv die Würze. Mhm. Also würzig ohne Ende quasi. Ich nehme noch mal einen Schluck. Ich weiß nicht mehr, was die Säure war. Also richtig, diese Cola-Nuss-Noten so. Vielleicht benenne ich es auch falsch, aber für mich ist das Cola-Nuss.
Ich bin schon bei dir jetzt eher in diese animalische Richtung da. Mhm. Aber es ist sehr prägnant. Mhm. Und dann so ein bisschen drunter habe ich halt eben dieses, haben wir eh schon geredet, die ganzen Sauerkirschen und ein bisschen eben Waldbeeren auch, finde ich, schwarze Johannisbeere. Also dieses Cassis-Thema ist da
am ist Gaumen. Da
auch am Gaumen, ja.
Am Gaumen Cassis. Mhm. Und halt Weichsel von mir aus.
Ja.
Also irgendwas rot.
Rot-Schwarzes, ja, genau. Also es ist keine Einzelfrucht, die du da holen kannst, wo du sagst, es ist nur das, sondern es ist wirklich dieses Potpourri aus Dunkelfrüchten quasi. Wenn man das Dunkelfrüchte. Kann man so sagen, glaube ich.
Am liebsten hätte ich nur solche Folgen, wo zwar nicht
mehr ja, ich weiß, das ist super geil, gell? Deswegen habe ich die Idee auch so leiwand gefunden und habe das unbedingt umsetzen müssen. Es hat nur ein bisschen Vorbereitungszeit gebraucht.
Alles klar. Was heißt, der Gerd hat da wirklich gesagt, nimm diese zwei in Folgen rein?
Ja, das werde ich dann später auflösen, wie genau das
sehr gut
geschehen ist.
Also beides super, super spannend.
Vielleicht beim zweiten erzähl mir noch ein bisschen was du da am Gaumen hast. Mhm. Du hast noch nicht so viel dazu erzählt.
Stimmt, im Vergleich
zum ersten.
Beim zweiten haben wir auch, ähnlich wie beim ersten, durchaus eine prägnante Säurestruktur und vor allem eine Gerbstoffstruktur, die richtig prägnant ist. Mhm. Also es ist bei beiden nicht so, dass die komplett umhaut, also dass du quasi einen komplett grünen Mund hast nachher. Aber es sind beides prägnante Strukturen.
Ja.
Also nichts kommt ganz leicht daher und ist sofort wieder weg, sondern das krallt sich dann zwischendurch einmal am Gaumen fest und dann geht es wieder. Abgang ist gefühlt beim zweiten schon länger. Mhm. Und wie schon gesagt, beim zweiten spüre ich das Holz mehr als beim ersten tatsächlich. Mhm. Kann sein, dass das subjektiv ist, aber gefühlt ist beim ersten einfach diese Holznote am Gaumen, nicht in der Nase, am Gaumen stärker vorhanden und das bleibt mir im Abgang ein bisschen mehr. Mhm. Generell bleibt der Abgang beim zweiten ein bisschen länger bei mir. Ansonsten, Alkohol ist beim zweiten auch spürbar. Mhm. Beim ersten schauen wir uns das gleich nochmal an. Ich finde, beim zweiten kommt da so ein bisschen eine kühle Note raus. Mhm. Es ist nicht mentholig, es ist nicht diese Alterungsnote, aber schon so,
ja, aber so leicht mentholig.
Anklänge.
So leicht mentholig nimmst du schon mit, das ist okay. Das würde ich da schon auch unterschreiben.
Mhm. Ja, es ist spannend beim ersten, also grundsätzlich vom Gefühl her, müsste der zweite eigentlich mehr Gerbstoffstruktur haben, tut aber nicht. Der erste hat mehr Gerbstoffstruktur, der zweite mehr Alkohol, glaube ich zumindest.
Same.
Beim ersten fühlt sie sich nämlich an, als ob er ein bisschen leichter war, also aber nicht ganz so hart daherkommt vom Alkohol
her. Das ist Alkohol wirklich exakt dasselbe.
Das sind es beide 13,5 oder was?
Yes, beides 13,5.
Ich habe beim ersten gesagt 13 und beim zweiten Richtung 13,5 plus.
Ja, ist beides wirklich 13,5. Hm.
Hm. Also auf jeden Fall mache ich jetzt außer beide nicht leicht.
Nein, das wollen sie auch nicht sein.
Gut, das heißt, ich kann den Rateprozess starten eigentlich.
Ja, eigentlich ja. Wunderbar.
Wir sind bei beiden in Österreich, hoffe ich. Ansonsten habe ich nämlich verloren. Das kann ich komplett aufgeben.
Du hast vielleicht verloren, schauen wir mal.
No.
Wie gesagt, ich nehme nur Vorschläge an hier. Na, fangen wir mal an.
Grundsätzlich ist es bei beiden gar nicht so leicht einzusortieren. Wie schon gesagt, also alleine aufgrund der Gerbstoffstruktur schließe ich bei beiden Pinot Noir eher aus.
Ja?
Auch aufgrund des Aussehens.
Ja, gibt es relativ viele Gründe, ja, das auszuschließen. Ja.
Aufgrund der Aromastruktur, aufgrund der Struktur im Gaumen. Nee, ich schließe aus St. Laurent aus. Aus genau diesem Grund. Weil ich mir es eher nicht vorstellen kann, dass aus St. Laurent aus dem Wasser geht.
Ist kein St. Laurent.
Damit bleiben uns aber wirklich ein Haufen Rebsorten übrig. So. Mein erster Gedanke im Normalfall bei so dunkelfruchtigen Schichten mit einem Haufen an Pfeffer geht eher Richtung Syrah tatsächlich.
Mhm.
Und ich bin gespannt, ob da einer von den zwei ein Syrah ist. Wahrscheinlich nicht. Weil es wahrscheinlich nur gerbstoffstrukturtechnisch viel stärker sein müssen hat. Plus, es fühlt sich einfach anders an.
Mhm. Na, ist ja beides kein Syrah.
Sehr gut.
Keine Sorge.
Aber wo da man dann den Pfeffer hin, ist meine Frage. Weil dieses ganz stark, also ist bei beiden wirklich intensiver Pfeffer. Ich glaube nicht, dass die zwei die gleiche Rebsorten sind, aber who knows, vielleicht sind es die gleiche Rebsorten und einfach komplett anders ausbaut.
Mhm.
Ich hätte es aber nicht in die gleiche Rubrik dann. Oder zumindest andere Orte. Wenn es der gleiche Winzer ist mit der gleichen Rebsorten und einfach unterschiedlich ausbaut, dann weiß ich ja besser.
Da könnten auch unterschiedliche Jahrgänge sein, haben wir auch schon gehabt. Ist es aber nicht,
nein,
keine
ich
Sorge.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das unterschiedliche Jahrgänge sind, weil die sind beide gleich jung. Das ist ja mein Problem. Oder zumindest fast gleich jung.
Stimmt auch. Wie jung?
Hä? Jung. Nicht alt. Wobei, das Lila kann auch da so ein bisschen von der Rape-Sorte herkommen. Nicht alt, also auf jeden Fall nicht älter als 17.
Nein, ist beides 19.
Sehr gut. Wirklich 19?
Mhm. Bist unzufrieden mit 19?
Nein, ich bin nicht unzufrieden. Grundsätzlich bin ich mit dem Jahrgang 19 überhaupt nicht unzufrieden. Ich mag ihn sehr gerne.
Mhm.
Ich habe nur gedacht, vielleicht ist einer 17 und einer 19 oder so.
Nein. Ist beides 19.
Okay, gut.
Beides 13,5 Alkohol. So viel haben wir.
Yeah.
Beides Kassira, beides Casino. Also ein paar Sachen haben wir schon mal abgehakt.
Ja. Also ich kann bei beiden nicht Richtung Zweigelt gehen. Ich würde bei beiden eher Richtung, also Blaufränkisch ist vorstellbar. Einfach, weil es von der Struktur her passen kann. Es kann natürlich auch sein, dass wir bei irgendeiner französischen Rebsorte sind, wobei es kann kein, ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Cabernet Sauvignon ist. Ich kann mir es einfach nicht vorstellen. Weil der müsste viel grober am Gaumen sein. Der müsste, ja. Also ich darf am ehesten irgendwie Richtung Blaufränkisch gehen.
Ja, wenn du Blaufränkisch sagst, dann nehmen wir mal die Nummer 1.
Wirklich? Ist der zweite kein Blaufränkisch?
Der zweite ist
My friend, what are you?
Das, was der zweite sein wird, werden wir in der nächsten Folge ergründen.
Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf.
Ja, da werden wir jetzt den Spannungsbogen einmal über zwei Folgen. Müsst sich eine Woche gedulden. Wir beginnen einmal mit der Nummer 1.
Jawohl, let's start.
Das heißt, Nummer 1, wir sind blaufränkisch. Mhm. Vollkommen richtig. Und nicht nur irgendein Blaufränkisch. Wir sind am Eisenberg. Das ist Beerwolf 19 vom Hallo. Reinhold Krutzler. 13,5 Alkohol, wie du richtig gesagt hast. Mhm. Beerwolf, Weingut Krutzler, einer der Blaufränkisch schlechthin.
Ist wohl allen ein Begriff.
Ist wohl allen ein Begriff, ja. Also wer sagt, puh, das sagt mir gar nichts, bestellen.
Back to school.
Und einmal anschauen, ja, bitte.
Aber ich habe dann tatsächlich noch nicht gehabt, den 19er von Beerwolf.
Ja, sehr gut. Ist auch nicht mehr so leicht zu kriegen.
Nein, das glaube ich da schon.
Vorweg schon.
Wir sind da auch in einer Qualitätsklasse, die sehr hoch ist.
Ja, das war eine der Anforderungen, die mir der liebe Gerd gestellt hat.
Wirklich? Hat er gern gesagt, aber kaufst du schon was Gescheites.
Ja, er hat gesagt, er hätte gern einen gescheiten Blaufränkisch als Nummer 1.
Wunderbar.
Habe ich erfüllt. Weingut Krutzler. Ich erzähle dir jetzt zuerst einmal die Geschichte zum Weingut Krutzler.
Passt.
Und zum Reinhold Krutzler, der heute das Weingut führt.
Mhm.
Und dann schauen wir sich den Wein im Detail an. Also Weingut Krutzler, wir sind in der 5. Generation.
Mhm.
So richtig begonnen hat das Thema Wein aber mit dem Vater vom Reinhold Krutzler, mit dem Hermann.
Mhm.
In die 60er, ja, wir haben 30 A, ja, also 0,3 Hektar damals. Gemischte Landwirtschaft, also 0,3 Hektar Wein logischerweise.
Ja.
Landwirtschaft schon größer mit Rinder und Schweine und Wein als Nebenerwerb.
Mhm.
Und der Hermann Krutzler hat in die 60er angefangen, dass er seine Weine in 0,7 Liter abfüllt. Also Qualitätsflaschengröße war damals 0,7.
Yes.
Und sonst hat es halt nur Doppler, Rot und Weiß.
Mhm.
Und das war damals schon spannend, dass das wer gemacht hat. Also das hat damals im Südburgenland keiner gemacht.
Mhm.
Ja? Und das haben wir in der letzten Folge auch so ein bisschen gehört, ne, beim Weingut Neumeister, dieses Qualitätsthema, dass das halt in dieser Zeit, ne, wir sind da noch viel früher, wir sind in die 60er, das ist überhaupt nicht da. Und Ja, der Vater vom Reinhard Krutzl hat eben das Qualitätsthema komplett angefangen, war auch als einer der Pioniere im Südburgenland, das ist weithin bekannt im Endeffekt, dass der damals einer der Ersten war. Und so richtig spannend ist das Thema Wein dann 1979 geworden, weil 79 war ein extrem guter Jahrgang, gerade am Eisenberg. Und da hat der Vater, also der Hermann, gemerkt, dass da Qualität wirklich da ist, dass da wirklich was geht, gerade beim Blaufränkisch. Und das hat er halt dann Schritt für Schritt weiterentwickelt. Wie geht noch mehr Qualität, was kann man im Weingarten anders machen, was ist da alles noch drin? Aber, muss man auch wieder dazu sagen, relativierend, damals Qualität ist nicht vergleichbar mit heute Qualität. Es war einfach eine ganz andere Liga, aber der hat damals eben wirklich für die Verhältnisse damals extrem viel Anspruch an Qualität gehabt. Und der Reinhard Krutzler selber ist 1990 in Betrieb eingestiegen. Er hat davor die vierjährige Fachschule für Weinbau in Eisenstadt gemacht. Und für ihn war das immer klar, dass er es übernimmt. Also das war null Diskussion, gar nicht überlegen, nichts. Das war logisch. Er hat auch daheim immer mitgearbeitet, Landwirtschaft, Begeisterung voll da gewesen. Hat dann nach der Weinbauschule beim Willi Bründelmeier als Kellermeister quasi gearbeitet. Hat dann auch Exkursionen nach Frankreich gemacht, nach Südafrika, nach Italien. Aber nicht klassisch Praktiker, sondern wirklich Exkursion. Also er hat gesagt, er war da halt einfach ein paar Wochen immer bei unterschiedlichen Weingütern, hat sich das angeschaut, hat ein bisschen mit den Leuten geredet und ein bisschen was gelernt, was da halt gemacht wird. Aber er hat da jetzt nicht wahnsinnig jetzt praktisch mitgearbeitet überall. Also ein bisschen anders, wie wir es sonst auch schon gehört haben.
Ja, mit dem Praktiker.
Eher wirklich in dem Thema ein bisschen Erfahrung sammeln. Ja, wichtig war das extrem, weil er sagt, jede neue Erfahrung ist natürlich wahnsinnig wichtig. Und 1990 ist er dann eben fix im Betrieb eingestiegen. Und da war der Vater natürlich Vollgas am Ruder. Ne? Der ist halt 84, heute reist er nicht mehr so viel um, wie der Reinhold selber sagt. Aber damals war halt der Vater und dominante Persönlichkeit. Ne? Der hat jetzt selber schon so viel Aufbauarbeit geleistet, die auch geschätzt worden ist. Das heißt, das war wer. Und der war halt auch keiner, wo es jetzt wo der einfach gesagt hat, ja, du, lieber Reinhold, übernimm und passt schon. Sondern das war schon Reiberei, das war Diskussion. Sagt er, also das war wirklich nicht bösartig, aber es war halt immer, er hat nicht einfach das durchsetzen können, wie es oft einmal ist, dass du sagst, ja passt, die Jungen dürfen dann einfach machen, was sie wollen. Mehr oder weniger gibt es halt auch manchmal. Das war da gar nicht.
Aber gut, Reibungsfläche ist erstens einmal wahrscheinlich nicht so schlecht.
Nein, gar nicht.
Und zweitens, gerade wenn du selber als Elternteil was aufgebaut hast, was wirklich schon richtig da ist.
Ja, und wenn du der Punkt bist, der quasi da fundamental viel geändert hat.
Ganz genau.
Weil ist ja nicht so, als war das die erste Generation. Ne? Wir sind ja eh schon weiter drinnen, aber der Hermann Krutzler hat halt da wirklich Änderungen gemacht. Er hat halt wirklich eben diesen Qualitätsgedanken eingebracht und hat halt damit wirklich Erfolg gehabt da.
Ja, absolut.
Und der Reinhold Krutzler ist halt dann gekommen mit Themen wie Ertragsreduktion. Das war für den Vater gar kein Thema. Also überhaupt nicht, weil der Hermann Krutzler hat halt im Umkreis von 40 Kilometer Wein verkauft. Und das war nie so, dass man jetzt da mehr Nachfrage gehabt hätte, als da war, sondern du hast Wein damals halt verkaufen müssen.
Ja.
Das war nicht so, dass das einfach gegangen ist ohne irgendwas, sondern du hast schauen müssen, wie kriegst du deine Flaschen an einen Mann.
Ja.
Und das ist halt, da ist Ertragsreduktion, also nein, sicher nicht.
Ja, das
also,
heißt, Ertragsreduktion ist gleich Geldreduktion.
Ist gleich Geldreduktion, ist gleich Umsatzreduktion, ist gleich quasi Daunehauen von wertvollem Gut, das ich da jetzt habe.
Ja.
Und ja, nicht einfach. Und der Reinhold und der Hermann haben da halt eben sehr, sehr viel diskutiert, wie gehen wir das an, wie kann man das machen, was soll man machen, was nicht. Wie gesagt, der Reinhold voll bei dir, sagt auch, das war wahnsinnig wichtig, weil das war nicht Streiterei, sondern das war einfach halt hin und her. Er hat einfach Kontra gekriegt für alles, was er machen wollte und das war sehr, sehr, sehr gut, weil alles ist in Frage gestellt worden.
Ich meine, anstrengend sicher.
Genau, anstrengend sicher. Aber gleichzeitig immer diese Diskussion, einerseits, was hat der Vater immer schon so gemacht, in Frage gestellt worden durch den Reinhold.
Ja.
Auf der anderen Seite, was will der Reinhold neu machen, in Frage gestellt worden wieder durch den Vater. Also, und 1990 war eine Zeit, wo gerade auch im Burgenland, aber insgesamt viel Junge in die Betriebe eingestiegen sind.
Ja.
Und das Gefühl damals war wirklich, wir können was tun. Das habe ich auch ganz spannend gefunden, weil du hast eigentlich direkt Weinskandal danach, ne? 85 Weinskandal,
ja, genau.
Du bist direkt nach dem Weinskandal. Aber der Reinhold Krutzler sagt, die jungen Winzer waren richtig in einer Aufbruchstimmung. Also das war richtig so, wenn wir es jetzt gescheit machen, dann geht da wirklich was, da ist wirklich was drinnen. Da ist halt einfach klar gewesen, das geht natürlich nur, wenn wir sich voll auf die Qualität setzen. Also er hat auch gesagt, da hat sich Spreu vom Weizen getrennt, also wer geht auf Masse und wer geht auf die Qualität. Mhm. Und eben auch der Konsument ist durch den Weinskandal geläutert quasi mehr da gewesen, dass er auf die Qualität schaut und schaut, was ist da an Qualität dahinter. Ja, für sie war halt damals eben wichtig, diese hohe Qualität zu schaffen, auch zu halten, weil es war damals halt noch viel mehr vom Jahr abhängig. Bei einem guten Jahr mal eine gute Qualität geschafft, und sonst hat halt keiner gute Qualität geschafft. So quasi. Also das war sehr unterschiedlich damals noch.
Aber das ist auch heute nur bis zu einem gewissen Grad so
unterschiedlich. Immer noch, natürlich.
Sicher 2014.
Natürlich. Aber auf einem anderen Label. Also er hat gesagt, damals war es wirklich so, ist das Jahr gut, sind alle gut, ist das Jahr schlecht, sind alle schlecht. Und er hat einfach gesagt, okay, passt, ich möchte die Kontinuität schaffen, dass man jedes Jahr höchste Qualität bringen, was im Jahr drin ist. Mhm. Natürlich habe ich immer noch Schwierigkeiten, jahrgangstechnisch, aber er will nicht sie nur auf den Jahrgang verlassen, so quasi. Verkauf damals, Österreich, ich glaube, wir haben eh schon gehört, regional im Bezirk. Das ist dann langsam einmal größer geworden. Ganz wichtig ist dann eben der Bärwolf, den wir im Glasl haben.
Yes.
Der ist erstmals 1992 mit dem Namen am Markt gekommen.
Den gibt es schon seit 1992. Ja, gut.
Die Grutzlers haben seit 1986 mit Barrique-Fässer gearbeitet. Das war damals gar kein Thema in Österreich.
Nein, 1986 ist bald.
Ist sehr bald. Holznoten waren verböhnt. Das ist damals wirklich als Weinfehler deklariert worden. Das habe ich auch ganz spannend gefunden. Das war
als nicht Weinfehler?
Ja. Also im Endeffekt sagt er ja, du hast die Holznoten als Weinfehler gehabt, wo heute halt wieder siehe Naturweinszene viele Sachen als Weinfehler deklariert werden. Es ist ganz spannend, dass sich das auch so geändert hat. Das war mir überhaupt nicht klar.
Aber das heißt, vorher haben sie einfach mit Beton tanks gearbeitet, oder was? Weil Beton war so relativ billig, war billiger als Stahl. Das heißt, sie haben früher relativ viel damit gearbeitet. Im Burgenland, das weiß ich. Aber ich habe mir gedacht, Holz war schon irgendwie immer da.
Spannend. Ja, Holz wird schon da gewesen sein, aber Barrique, ich glaube nicht Barrique und nicht, dass du wirklich Holznote im Wein hast. Genau, das ist, glaube ich, eher das Thema da. Und der Hermann Grutzler hat halt 84 aus dem Bordeaux-Fässer mitgenommen und da waren sie wirklich, wirklich früh dabei. Und 92 eben dann der Bärwolf und der ist wie eine Bomben geplatzt, sagt der Reinhold Grutzler. Also das war damals ein Cuvée, hauptsächlich blaufränkisch und der Anteil Cabernet Sauvignon. Das mit Barrique-Ausbau, höchste Qualität, das hat es so in Österreich damals einfach nicht gegeben. Weil große Rotweine hat man halt nicht gehabt. Na, da hast du Frankreich gehabt, du hast Italien gehabt, aber in Österreich hat man das damals gar nicht gehabt. Und sie haben dann 1994 den ersten Jahrgang auf die Fachmessen gezeigt und das ist komplett gegangen. Also es hat richtig eingeschlagen, er hat gesagt, das war damals die Vinova, war damals die wichtigste Weinmesse und da ist komplett durch die Decken gegangen. Damit ist dann Akzeptanz Barrique-Ausbau richtig gestiegen, weil sie gesehen haben, ui, da kann man schon was Geiles damit machen, wenn man wirklich vollgas auf die Qualität geht und nicht nur aufs Holz quasi. Ja, das hat sich alles noch stärker in diese Richtung gedreht. Bärwolf, du fragst dich sicher, warum heißt das Bärwolf? Vielleicht kennst du die Geschichte, weiß ich nicht. Ist der alte Name von Deutschschützen. Sie sind aus Deutschschützen und Bärwolf hat diese erste Siedlung quasi geheißen um 1200. Und damals war eben die Anfangszeit dieser repräsentativen Cuvées, also wirklich weingutsrepräsentativ, quasi Bauer, große Cuvée jetzt einmal. Yes. Nennt es halt dann irgendwie mit einer Spezialbezeichnung. Man findet es heute noch, wenn man irgendwo Admiral, Impresario oder you name it liest. Ja, da gibt es ganz viele aus dieser Schiene. Und der Name, dass man den Bärwolf so nennt, das war eben die Idee, dass sie gesagt haben, sie wollen sie auf einer Gebiet, auf einer Terroir, auf Südburgenland, auf Deutschschützen beziehen. Und gleichzeitig war es eben halt damals unter Anführungszeichen cool, dass man halt Fantasienamen vergeben hat.
Ja, das war halt gerade die Zeit.
Das war die Zeit, genau. Und der Bärwolf hat sich halt durchgesetzt. Heute ist der Bärwolf 100% blaufränkisch. Seit circa 10 Jahren ist der Cabernet und der war immer so bei 10%.
Okay.
Ganz weg.
Aber den braucht er ja nicht.
Ja, absolut nicht. Der Reinhold Grutzler sagt, das war einfach ein bisschen ein Prozess.
Okay.
Einerseits haben wir eben seit DRC Eisenberg sowieso nur mehr 100% blaufränkisch.
Ah ja.
Also auch da. Und gleichzeitig war auch für ihn klar, der Paradewein schlechthin, der muss 100% blaufränkisch sein. Das macht sonst ja überhaupt keinen Sinn, was er da tut. Aber auf der anderen Seite, damals, wie sie angefangen haben, 92, 94, war es halt so, dass man einfach diese internationalen Rebsorten gehabt hat und dass das halt damals irgendwie typisch war, dass man einen Anteil an eben Cabernet Sauvignon oder sowas eben, oder Merlot auch ganz klassisch, irgendwo noch einbringt, um diese Internationalität und diese große Cuvée quasi zu zelebrieren.
Ganz genau, das haben wir ja beim Weingut Rosi Schuster 1:1
gleich gehabt. Genau. Mhm. Und das ist dann eben aus Überzeugung, aber auch dadurch, dass immer mehr Leute nachgefragt haben, warum braucht es eigentlich diese 10% Cabernet Sauvignon da drin, wo der Reinhold Grutzler auch gesagt hat, ja, eigentlich haben sie recht.
Braucht's
wozu? Braucht's nicht.
Und weißt du, eigentlich du will, mehr als genug.
Richtig. Und eigentlich will ich 100% Blaufränkisch, weil das ist unser Wein und Blaufränkisch ist unsere Rebsorten.
Ja, ist ja klar. Südburgenland, also, Eisenberg.
Richtig. Und da haben sie eben dann gesagt, ja passt, 100% Blaufränkisch, auch für einen Bärwolf, perfekt. Ja, jetzt kommen wir mal zum Bärwolf selber. Wir haben Jahrgang 19 im Glas. Mhm. Nach der Handlese der Trauben aus 4 Rieden. Einerseits direkt Deutsch-Schützener Weinberg. Mhm. Kennen wir?
Weinberg?
Mhm. Kennen wir. Sehr, sehr schön. Der ist übrigens direkt vor der Haustür von den Grutzlers.
Alles klar.
Dann haben wir Eisenberg, die Ried Rheinburg und Fasching und die Ried Ratschen in Deutsch-Schützen.
Ried Ratschen, also, ja.
Blaufränkisch von diesen 4 Rieden kommt da eine. Wir haben Reben im Alter von 37 bis 55 Jahren, ganz offiziell. Also doch ganz schön alte Reben im Schnitt, ehrlicherweise um die 40 Jahre. Wir haben natürlich auch 55 Jahre alte Reben drinnen, sonst würde es nicht so draufstehen. Aber im Schnitt ist eben 40 Jahre alte Reben. Die Böden sind entsprechend divers. Du hast am Weinberg eher Ton, während Eisenberg hast du halt klassisch diese eisenhaltigen Schieferböden. Und die Ried Ratschen ist ein bisschen eine kühlere Lage, da ist ein bisschen Sandeinlagerung. Und dann sind wir bei der Lese, da ist auch noch ganz spannend. Sie schauen wirklich darauf, dass nicht alles einfach in ein, zwei Tagen gelesen wird, weil eben die 4 unterschiedlichen Lagen, sondern wirklich spielen wir mit der Reife. Auch so, dass sie sagen, okay, einerseits ein bisschen ein fruchtigeres Traubenmaterial, ein Anteil, der ist ein bisschen reifer, je nach Reife der Lagen entschieden, aber wirklich, da wird ein bisschen gespült. Also da ist einer von diesen Ansätzen, wo der Reinhold Grutzler so ein bisschen spülen kann. Dann haben wir traditionell offenen Gärständer, spontan vergoren, aber es liegt eine lebensmittelechte Folie drüber, damit eben das nicht komplett oxidiert, nachdem die Gärung fertig ist. Und alle paar Tage kommt dann halt ein bisschen CO2 in den Zwischenraum, damit da nichts passiert. Mhm. Dann wird nach unterschiedlichen Tagen abgepresst, auch wieder so ein Thema. Also ein Teil schon früher nach 12 Tagen, Teile erst nach 30 Tagen. Dann haben wir biologischen Säureabbau, ausschließlich in 500 Liter Fässern. Mit Barrix arbeiten sie beim Bärwolf seit einigen Jahren gar nicht mehr. Mhm. Und die 500 Liter Fässer sind auch von unterschiedlichen Herstellern, weil auch da sagt er, ja, da hat jeder seine Eigenheiten.
Wirklich?
Und, ja. Und er will nicht haben, dass das auch Thema da durchzieht. Und es sind auch 90% sind neu, 10% gebrauchtes Holz.
Wirklich? Also das?
Ja. Ja. Lagert da drinnen dann ganze 19 Monate.
Es funktioniert sehr, sehr gut für mich.
Gell? Also hat mich auch gewundert, dass da wirklich 90% neu ist.
Großes Holz.
500 Liter, ja. Also ausschließlich 500 Liter, aber
cool.
Ich glaube, das ist auch ein bisschen eben der Effekt, dass er sagt, unterschiedliche Hersteller, damit irgendeine Eigenheit so prägnant da ist. Mhm. Finde ich auch spannend, habe ich mir noch nie so überlegt, aber macht eigentlich Sinn. Ja, dann wird das Ganze nach einem halben Jahr abgezogen, dann wird es abgefüllt, also 19 Monate lagert es, nach einem halben Jahr wird abgezogen, dann wird abgefüllt. Man muss auch dort dazu sagen natürlich wieder, dass dann je nach Fass kontrolliert wird, passt es zum Bärwolf zum Schlussendlichen oder nicht. Mhm. Wenn nicht, wird es runtergestuft. Also dann gibt es zum Beispiel Eisenberg Reserve, das ist die Qualitätsstufe drunter. Mhm. Also da wird halt dann immer gespült, wo geht sich die Qualität wirklich aus.
Ja.
Ja, ganz klassisch. Und dann kommt das alles zusammen zu dem, was wir hier heute im Glas haben. Ja, ich habe den Bärwolf bei Lobenbergs gekauft, Lobenbergs gute Weine. Der 19er Jahrgang ist auch schon wieder ausverkauft.
Okay.
Es ist halt ein sehr, sehr bekannter Klassiker, deswegen geht das auch sehr, sehr schnell.
Ja, das generell ist bei meiner
Weingut Grutzler.
Genau.
Geht sehr, sehr schnell.
Und der hat auch für Jahre und Jahre und Jahre zum Hinlegen ist.
Also ich habe sowohl 19 als auch 17er Ling. Ist auch gut so. Das soll ich mal ein wenig schlafen. Der Preis, je nach Händler, ein bisschen unterschiedlich, um die 50 Euro. Ist halt Flaggschiff, also das ist logisch und ist auch vollkommen verdient.
Macht das Sinn,
so. Ja, du findest den Wein auch unter anderem zum Beispiel bei Dölleras oder bei der Vinothek Seiler. Das ist eine kleine Vinothek im Burgenland und da ist auch im Onlineshop der 19er Jahrgang noch verfügbar.
Okay.
Also wenn wer sagt, er will genau den haben, überhaupt kein Problem.
Können wir schon eine Pause machen? Ich muss schon einkaufen, gell?
Ja. Klar. Bei Wein & Co. findet man normalerweise die ganzen Sachen auch. Aber auch da natürlich schon alles ausverkauft. Ja, also ja, Nachfrage ist sehr, sehr groß. Ist halt wirklich im wahrsten Sinne des Wortes eine Ikone. Mhm. Und jetzt kommen wir auch gleich zu deiner Bewertung. Wie taugt dir das Ding?
Ist schon schön. Wie schon gesagt, sehr sympathisch.
Ja.
Ich meine, es ist halt einfach ein super cooles Ding. Struktur am Gaumen, wie schon gesagt, schon intensiv. Einiges da sofort. Es spricht da dafür, dass es halt einfach Jahre und Jahre und Jahre und Jahrzehnte liegen kann. Aktuell ist es noch sehr intensiv, das Ganze.
Ja. Ich würde das gerne viel zu früh in Wirklichkeit.
Ja, ja. Ich würde das ganz gerne mal in 5 Jahren sehen, dann in 10, dann in 15, dann in 20 und dann vielleicht in 30.
Ja.
Aber so kommt es halt auch daher, als ob es genau dieses Potenzial hätte. Und bewertungstechnisch muss ich jetzt natürlich mit einem Plus schreiben, aber 9,5.
Mhm.
Und das kann sicher auch für auf die 10,
ja. Ja. Ich bin bei einer 9,6, gleiches Thema, mit einem großen Plus dahinter. Das ist in den nächsten 10 Jahren auch viel leibender. Warum haben wir jetzt 19 im Glas? Einerseits Verfügbarkeit, ich meine, ich hätte 17 auch gehabt, habe auch überlegt, ob ich da 17 herstelle.
Aber der 19er ist halt auch geiler als der 17er.
19er ist auch geiler als der 17er, natürlich, aber...
Also rein jahrgangstechnisch, wie so gesagt,
Das war gar nicht meine Überlegung. Mhm. Meine Überlegung war tatsächlich, dass ich das zweite Ding, was ich da herstelle,
auch als 19 haben wollte.
Ja, weil ich wollte beides aus dem gleichen Jahrgang haben. Das war die Challenge, die mir der liebe Gerd an dieser Stelle gestellt hat.
You go, Gerd.
Und damit ist das auch vollkommen in Ordnung. Und ja, wie gesagt, das wird noch richtig geil.
Mhm.
Neben dem Beerwolf gibt es natürlich auch noch ein paar andere Weine. Wobei, beim Weingut Grutzler muss man auch dazu sagen, das ist gar nicht so auf viel verschiedene Weine gelegt.
Ja.
Absolut nicht. Es gibt einfach ein paar Weine, das ist wirklich in Grenzen. 95% haben wir Rotwein, Fokus natürlich vollgas Blaufränkisch.
Ja.
Weißwein, die 5% sind vor allem Welschriesling. Da gibt es jetzt auch noch Welschriesling Riedratschen, der ist jetzt erst am Markt gekommen. Ein Welschriesling wirklich mit Anspruch, ist auch ein sehr, sehr geiles Teil.
Okay, das muss ich mir auch anschauen.
Ja, das muss ich da auch anschauen. Kann ich da auch noch verkosten lassen, habe ich auch gerade offen.
Exzellent.
Hat mich ein bisschen erinnert in die Richtung, wie beim Daniel Janek Welschriesling gemacht wird. Also wirklich auch mit ein bisschen am Holz und ein bisschen spannender und ein komplexeres Teil.
Ja, hat
mir getaugt. Und bei den Rotweinen kommt jetzt im Herbst auch noch was ganz Neues, nämlich es kommt von der Ried Weinberger Riedenwein raus. Mm. Aber aus 17, das heißt, der kommt trinkreif am Markt. Das haben sie so auch noch nicht gehabt, weil das ist halt nicht so einfach, dass du einfach sagst, ja passt, ich lager das halt jetzt
einmal. Ich halte das jetzt einfach mal zurück.
Genau, weil das ist halt einfach kostentechnisch dann eine Geschichte.
Ja, ist klar.
Und weil das jetzt ein neues Produkt ist, hat der Reinhold Grutzler gesagt, bei was Neuem kann er das leichter machen. Weil da kann er sich das zurückhalten und muss nicht, kalkulieren, das kommt zusätzlich dazu, mehr oder weniger.
Aber war das bis jetzt im Fass oder ist das jetzt in den Flaschen gewesen eine Zeit lang und dann kommt
Nein, ich glaube, das ist Flaschen, glaube ich.
Okay.
Habe ich jetzt, muss ich im Detail auch nochmal nachschauen, aber ich glaube, das ist wirklich nur um das gegangen, dass das trinkreif am Markt kommt erst und dass seine Sachen grundsätzlich alle viel zu früh getrunken werden. Weil das ist ihm natürlich auch klar.
Fair enough,
ich meine, machen wir jetzt selber eher. Shame on us. Aber das passiert halt grundsätzlich auch, weil gerade in der Gastronomie oder sonst was, das wird halt alles viel zu früh gelistet.
Kommt vor allem
keiner
viel zu
früh will, genau, keiner will das Risiko eingehen, dass er das quasi lagert.
Ja.
Und dann ist es viel zu früh weg und ausverkauft ist sowieso. Aber auf das komme ich jetzt eh gleich nochmal. Was ich da als nächstes erzählen will, ist das Thema Export. Ja?
Mhm.
Rotwein aus Österreich, schon langsam sind wir da jetzt international auch.
Das wird.
Ganz gut da, genau. Mhm. Davor war das halt nur Weißwein bzw. nichts wegen Weinskandal. Und bei einer war es so, dass das klassisch mit Deutschland und Schweiz begonnen hat.
Mhm.
Heute sind auch die Benelux-Länder, England auch ein relevanter Markt. Natürlich machen sie auch so ein bisschen was Amerika, Kanada, Japan, aber da sagt der Reinhold Grutzler, dafür sind es mengenmäßig eigentlich zu klar.
Ja.
Es geht sich eigentlich nicht aus, dass da wirklich einen Markt aufbauen können. Und gleichzeitig kostet das halt einmal richtig Kohle, dass du einen Markt aufpasst irgendwo.
Ja.
Also er sagt, das zahlt sich für ihn nicht aus, deswegen im Endeffekt geht es hauptsächlich um Österreich, Deutschland und Schweiz.
Mhm.
Und es sind 15%, was sie exportieren. Rest bleibt in Österreich.
Wow.
Also richtig, richtig viel in Österreich.
Ja, sehr konträr zu ganz vielen anderen Weingütern, die wir bis jetzt im Podcast gehabt haben,
voll,
die teilweise 80%, 90% exportieren.
Ja, ganz, ganz spannend gefunden. Also dass da wirklich ganz, ganz viel in Österreich natürlich klassisch Wien, aber auch Arlberg, da geht das halt
das kann
typisch.
Gut,
ja, und der Reinhold Grutzler, ganz wichtig ist, er ist seit 30 Jahren im Betrieb.
Mhm.
Seit 2000 hat er dann die komplette Verantwortung über den Betrieb übernommen.
Mhm.
Übrigens keine Sekunde müde, also das merkst du auch, wenn du mit ihm redest, der gibt sowas von Vollgas, dem taugt es auch immer noch komplett. Also überhaupt kein Thema. Auch, dass er dann irgendwann einmal aufhört. Also jetzt wird einmal gescheit reingekackelt. Mhm. Da brauchst du keine Sorgen machen. Und ganz wichtig ist einfach halt das Thema der eigenständigen Stilistik. Mhm. Weil, wie schon gesagt, also der Cabernet-Anteil war ja dem geschuldet, dass man das in Italien und Frankreich so gemacht hat.
Dass das halt cool
internationale
war.
Rebsorte drin sind. Das ist eigentlich gar nicht seins. Und er sagt halt seit 15 Jahren ungefähr, sagt er heute, hat er wirklich seine Stilistik gefunden. Mhm. Und seitdem schaut er auch nicht mehr nach links und nach rechts. Das heißt nicht, dass er nicht am Ball bleibt. Aber er lässt sich nicht mehr verunsichern von irgendwas anderen, was da daherkommt. Weil natürlich, du musst alles ausprobieren, was da neu daherkommt, aber du musst ihn nicht vergleichen. Du musst ihn nicht mit irgendeinem anderen Wein vergleichen und sagen, ja, ich will auch in die Richtung gehen. Nix. Du musst dein Ding machen. Es muss nicht jedem schmecken. Auch das war nicht immer so, wie du dir vorstellen kannst. Mhm. Das hat sich auch irgendwo entwickeln müssen, für ihn, diese Stilistik natürlich. Also war schon immer die Überlegung da, wohin geht's, welche Stilistik will ich machen, will ich Region repräsentieren oder wie viele zu der Zeit, wie ich angefangen habe, will ich nur konzentrierte Weine machen, viel Alkohol, viel Holz, geht schon. Und das war irgendwie für ihn nie ein Thema. Also das hat ihm nie taugt, deswegen ist er auch nie in diese Richtung gegangen. Und gleichzeitig, das habe ich auch spannend gefunden, sagt er halt auch sehr pragmatisch, gerade wenn wir jetzt noch im Ohr haben, die Folge vom Erwin Dienhoff, wo der Erwin Dienhoff sagt, ja, er hat immer am Markt vorbei produziert und bla bla. Da sagt der Reinhold Grutzler, naja, ich muss schon auch für einen Markt produzieren. Also das darf nicht zu extrem sein, dass dann erst wieder keiner kauft. Ja. Das ist ihm schon, da denkt er ein bisschen anders, finde ich. Und sagt das aber auch ganz klar aus, naja, das muss einfach so sein, das muss schon auch funktionieren. Und ja, das ist sehr wichtig. Heute hat er es auch ein bisschen einfacher als früher. Er hat nämlich heute das große Privileg, dass die Nachfrage einfach viel, viel größer ist als das Angebot. Und er muss eigentlich am Markt gar nicht mehr hören. Mhm. Ja, das ist auch klar. Und da sind wir auch gleich bei, wie groß ist das Angebot eigentlich? Naja, wir haben so 60.000 bis 70.000 Liter, also maximal 90.000 bis 100.000 Flaschen pro Jahr. Und ja, wenn das rauskommt, dann ist das relativ schnell weg. Mhm. Ja. Und die Hektar heute, auch das haben wir noch nicht erwähnt, heute haben wir 13 Hektar. Wir haben ganz am Anfang gehört, 0,3 Hektar hat der Hermann Grutzler angefangen. 13 Hektar sind es heute. Die sind über die Zeit, seit dem Einstieg von Reinhold Grutzler, wirklich Schritt für Schritt gewachsen. Hm. 1990 zum Beispiel, wie er wirklich als erste Mal im Weingut dann angefangen hat, waren es 3 Hektar. Und dann ist immer mehr dazu gekommen. Ja. Und ja, bei einer ist übrigens auch die ganze Familie involviert im Betrieb. Also sowohl seine Frau, die Melanie, als auch die Mutter, die Martha helfen mit. Zusätzlich haben wir noch 2 Mitarbeiter, die Vollzeit bei einer sind. Und ja, dann je nachdem, was braucht, saisonal, eh klar.
Alles klar.
Und was ich natürlich auch wissen wollte, ist natürlich das Thema der biologischen Bewirtschaftung. Wie stehen sie zu dem? Und der Reinhold Grutzler hat gesagt, ja, ist natürlich ein Thema, wird auch immer relevanter bei einer. Aktuell sind sie mit Nachhaltig Austria zertifiziert. Das ist für einen Konsumenten, wenn man sich anschaut, was dahinter ist, ein bisschen dünn, aus meiner Sicht. Mhm. Also ich habe mir das angeschaut, da ist halt im Endeffekt ist es ein Tool für Österreich Wein, wo du auf Eigenverantwortung der Winzerinnen selber was eingeben musst. Ja. Und ich bin mir sicher, dass ein Mensch wie der Reinhold Grutzler, der halt sehr, sehr klar und sehr perfektionistisch ist, der wird das da richtig eingeben und der wird da schon dazu stehen. Mhm. Nur das kann halt jeder auch anders eingeben. Ja. Also das ist ein bisschen wenig, aber man muss sagen, der Bio-Aspekt wird immer wichtiger. Mhm. Ist auch ein Thema vom Sohn, vom Clemens Grutzler. Ah, ja. Der will das auch vorantreiben, dem ist das nämlich nochmal super, super wichtig. Der macht gerade Tourismusschule fertig, macht Matura und will dann nach Geisenheim gehen. Also es dauert noch ein bisschen, bis der wirklich dann den Betrieb übernimmt. Aber macht schon eigene Sachen und hat schon anklingen lassen, dass das ganz sicher in die biologisch bewirtschaftete Richtung gehen wird. Mhm. Und der Reinhold Grutzler hat gesagt, ja, das wird noch ein bisschen dauern, bis der Sohn einsteigt. Ist kein Problem, die 10 Jahre, wenn er den noch durchhackelt, das taugt ihm schon, das passt schon. Und dann war es halt gut. Also, wenn er dann 60 ist, war es gut, wenn der Sohn einmal kommen darf und schon einmal selber auch ein bisschen was mithackeln
darf. Aber das klingt ja perfekt getimed für die 2.
Das ist super getimed und da ist ordentlich, ordentlich Power dabei. Und habe ich natürlich auch das Thema Zukunft nochmal im Detail ansprechen wollen. Und neben dem Einstieg vom Clemens Grutzler ist das Thema auch ja vielleicht ein bisschen eine Vergrößerung. Wobei nur, wenn es qualitativ passt. Also nur kleine Schritte, nur langsam.
Wo senkst du Potenzial?
Ist da aktuell was insgesamt, zum Proben? Insgesamt, wenn was da ist, würden sie zuschlagen so quasi. Okay. Also dass da kleine Schritte Vergrößerung machen würden, wäre okay. Habe ich ganz spannend gefunden, weil wir im Vergleich dazu ja oft gehört haben, auch von Betrieben, die gesagt haben, ja, eher kleiner,
ja, genau,
eher wieder zurück.
Wir haben ganz so oft kleiner werden oder halt ganz gleich groß bleiben.
Aber spannend finde ich ja da, ich meine, wir sind bei 13, 14 Hektar da. Ne? Also das ist auch immer noch relativ klar für das, wie bekannt und wie groß so eigentlich der Name
genau
ist. Ne?
Ja.
Das habe ich, hab
in
ich
Relation ganz interessant dazu gefunden.
Mhm. Genau, ja. Dann ist natürlich auch der Klimawandel ein Thema. Mhm. Wobei da sagt der Reinhold, ja, da haben sie es eigentlich unter Anführungszeichen ganz gut, mhm, weil sowohl Blaufränkisch als auch Welschriesling eben mit der hohen Säure das ganz gut aushalten werden. Mhm. Und weintechnisch geht es in Richtung noch stärker das Riedenthema. Das ja war bei Erna vorher gar nicht so der Fokus.
Spannend.
Finde ich auch ganz spannend. Aber wenn du da anschaust, was die eigentlich an Weine haben jetzt, ist Riedenthema nichts, weil die haben den Eisenberg Reserve, ne?
Ja.
Dann hast du eben den Bärwolf, dann hast du
ja, einen Blaufränkisch. Ja, es ist alles nicht extra ausgebaut, so, das stimmt,
nein,
schon, ja.
Das war bei einer gar nicht so das Thema, das war nicht so im Fokus. Mhm. Und jetzt wird stärker eben Ried Weinberg mit dem Blaufränkisch, ja, Ried Ratschen mit dem Welschriesling, mhm, auch. Also in die Richtung geht's und das findet er schon spannend. Also wenn da noch was kommt, vielleicht noch irgendwann einen eigenen Riedenwein zu machen, ja. Aber das wird alles nicht wahnsinnig breit.
Okay.
Also um das geht's ja noch nicht. Nicht 17 verschiedene Sachen zu machen, sondern ehrnere Weine, die auf Perfektion, mhm, ja. Und das zweite Thema, was wir eher schon kurz angesprochen haben, dieses noch später am Markt bringen, weil ihm das eben ein bisschen auf die Nerven geht, dass das alles zu vertrunken wird, weil er sagt, das ist eigentlich schade, weil das ist ein super Produkt und das ist in 10 Jahren ein super, super geiles Produkt.
Ja, genau.
Also da ist schon noch mehr Potenzial drin und da sagt er, ja, sobald er was Neues rausbringt, werden sie das ab jetzt noch stärker versuchen, dass das zurückhalten, mhm, und später rausbringen, halt gerade bei den qualitativ höchsten Sachen.
Ja, ja, klar, wenn es wirtschaftlich geht, dann ist es natürlich super.
Genau, da haben sie eben den Riesenvorteil. Bei einem Bärwolf oder so kannst du es eh nicht machen, weil das wollen die Leute einfach, ist ein Wahnsinn. Also 19, wie schnell das überall ausverkauft, mhm, war.
Aber gut, 19 ist halt ein Wahnsinnsblaufränkisch, ja.
Ja, klar, aber trotzdem, also das war, ich habe das gesehen, dass, also da ist noch die Ankündigung gewesen, wann er kommt und da wird schon bestellt. Und wie ich das nächste Mal reingeschaut habe, war alles weg. Überall.
Ja.
Also wirklich, wirklich stark. Aber ja, es wird in Zukunft noch einiges geben von einer. Mhm. Und der Reinhold Grutzler, der hat noch ordentlich Energie. Also der wird noch ein paar Bäume umreißen, da mache ich mir gar keine Sorgen.
Sehr gut.
Und ja, das war meine kleine Geschichte zu einem der bekanntesten und anerkanntesten Rotweine Österreichs. Der Kultstatus hat seit mittlerweile über 25
Jahren. Und das halt zu 100%ig zurecht.
Zurecht.
Nach wie vor super geil. Vollkommen
zurecht.
Vor allem, dass der so Generationen überwindet, ne?
Ja.
Weil wir sind trotzdem so ein bisschen Teil einer eher neuen Weintrinker-Generation. Na, und trotzdem ist das halt ein ultra geiles Ding. Mhm.
Ja.
Ganz genau. Und das war es aber schon vor 15 Jahren, vor 20 Jahren, vor 30 Jahren.
Ja,
immer
ja
schon geil.
Nein, ich hab 17 das erste Mal wirklich im Glasl gehabt von Bärwolf. Ich dachte, was ist denn das?
Ja.
Einfach nur geil.
Ja, voll. Ja, es gibt aber so Weine, die reißen halt komplett außer aus deinem Alltagstrott und du denkst, hä, sowas habe ich noch nie gehabt. Voll spannend.
So ist es.
Sehr cool. Ja, Michi, danke für den Wein einerseits. Super, super cool. Wie schon gesagt, ich bin 19 noch nicht gehabt. Werde jetzt schauen, dass ich mir den ganz schnell bestelle.
Ja.
Liebe Leute, ich bin froh, dass der rauskommt, also dass die Folge erst rauskommt in einer Woche oder zwei.
Du hast Vorsprung.
Yes. Also ich bestelle mir das jetzt alles und dann könnt ihr schauen, was übrig ist, ja? Ja, und wir freuen uns natürlich immer über Weinvorschläge einerseits, wie der Gerd sie hier geliefert hat und Feedback von eurer Seite. Schickt uns das sehr gerne an entweder unsere E-Mail-Adressen kedi@wein4wein.at oder michael@wein4wein.at. Achtung, die Weintipps bitte nicht an beide senden, sondern immer nur an einen oder einen von uns zwei. Ansonsten ist keine Überraschung mehr. Gerd, nochmal danke an dich. Super, super cool. Du hast uns jetzt beide schon mit Weintipps versorgt. Wie schon gesagt, wir sollten dir wahrscheinlich fast als Co-Host irgendwann mal anführen. Ja, folgt uns sehr, sehr gerne auf Spotify oder auf Apple Podcast. Wir freuen uns sehr über Bewertungen. Geht auf beiden Plattformen mittlerweile und haut uns natürlich auch ein bisschen Viere. Auf Instagram sind wir übrigens auch zu finden unter @wein4wein. Dort findet ihr uns auch privat. Ich unter @kedi in Vienna, der Michael unter @proegel. Und dort und auf unserer Website wein4wein.at bereiten wir euch ja immer Zusammenfassungen zu den Episoden vor, mit Verkostungsnotizen, wo ihr die Weine findet und so weiter. Damit sagen wir danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.